Wir haben ja eben ein sehr schönes Lied gesungen, das Du großer Gott, ne? Und das ist auch ein Lied, was wir in Spanien kennen und auch gerne singen, ein Klassiker sozusagen. Das ist, wird auch sehr gerne auf Spanisch natürlich in Spanien gesungen, deswegen habe ich gerade das Liedblatt mitgenommen, um mich zu erinnern. Aber das nimmt mich, hat mich jetzt so mitgenommen sozusagen ein bisschen zurück, auch mich erinnert sozusagen an unsere Arbeit dort. Aber wir haben euch auch etwas mitgebracht, und zwar zum einen, auch jetzt gerade die uns vielleicht auch noch nicht kennen oder so, ihr dürft die gerne mitnehmen, natürlich freiwillig. Hier haben wir ein Familienbild, wir haben drei Kinder, die sind alle schon erwachsen, Daniela, Samuel und Christina, und die sind dementsprechend auch, ja, der Samuel wohnt noch mit uns in Guadalajara, das ist der Ort, wo wir wohnen in Spanien, das ist in Zentralspanien, nicht weit von Madrid, und die anderen beiden, die Daniela und die Christina, die sind schon hier in Österreich beziehungsweise in, hier in Deutschland unterwegs, aber auf der Karte findet ihr uns alle, und da die könnt ihr gerne mitnehmen, und dann haben wir auch eine Einladung, und zwar am 25. September findet, wir sind ja Missionare, muss ich dazu sagen, mit der DMG Interpersonal. Das ist nicht weit weg, der Sitz von hier. Wir haben ja auch einen, ja, einen Kollegen sozusagen aus Moosbach hier willkommen, ne? Also hier aus der, von OM. Aber wir sind halt bei DMG auf dem Buchnauer Hof bei Sinsheim zwischen Weiler und Waldangeloch. Und damit sind wir in Spanien unterwegs, und dort findet eben am 25. September das sogenannte Herbstmissionsfest statt. Ist ja nicht weit weg. Das sind hier von hier 25 Minuten mit dem Auto. Und ja, ich möchte euch einfach herzlich dazu einladen. Gibt's auch ein Kindermissionsfest auch dabei und auch was für junge Leute, also für Jugendliche, Teenager. Und das Thema ist so, wie wir sind. Und ja, einfach, es ist von morgens 10 Uhr bis eben, ja, 5 Uhr ungefähr nachmittags. Und ich, Musik macht der Christoph Zehntner und ein Team. Und ja, ich möchte euch einfach ermutigen, es ist einfach sehr interessant, weil dort auch gleichzeitig werden Missionare aus der ganzen Welt, aus den vielen Ländern, wo die DMG arbeitet, die gerade hier in Deutschland sind, werden auch ihr erzählen, was Gott tut. Oft denken wir ja, ja, vielleicht, manchmal könnte uns der Gedanke kommen, uns entmutigen, ja, dass wir Christen vielleicht gar nicht so viele sind oder weniger werden oder was auch immer, oder dass Gott nicht mehr so aktiv ist. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier in Bad Rappenau erlebt, aber Gott ist am Werk. Und das ist immer, dieses Fest ist einfach immer ein Fest zur Ehre Gottes, wo eben einfach auch Zeugnis gegeben wird, mitgeteilt wird, berichtet wird, was Gott weltweit tut. Dazu herzliche Einladung am 25. September. Ja, und was die DMG hat auch immer eine Zeitschrift, wo einfach, die ja auch natürlich, wer möchte, mitnehmen kann, ist die aktuelle Ausgabe. Das heißt, das Thema jetzt sende mich, und da geht es darum, was ist da überhaupt ein Missionar und was heißt es, Missionar zu sein. Also ihr dürft das gerne mitnehmen, dürft es auch liegen lassen, das ist ganz in eurem, ja, nach eurem Wunsch und ja, nach eurer Entscheidung. Genau, es geht heute um den Philipperbrief oder besser gesagt genau um den Kapitel 3 des Philipperbriefs, und ich habe das ausgewählt, weil ich finde, dass das Gott, Wort Gottes, die Bibel, ist ja generell relevant. Ja, manchmal denken die Leute, das ist ja ein altes Buch, was da drin steht, ist vor vielen tausend Jahren geschrieben worden und das ist vielleicht nicht mehr relevant, aber es ist Gottes Wort. Gott spricht, offenbart sich durch sein Wort zu uns, aber ich denke gerade der Philipperbrief ist für die heutige Zeit, in der wir leben, ganz besonders interessant und relevant. Und zum Beispiel im Kapitel 1, da geht es darum, oder generell, Philippi, das ist eine Stadt, die so ein kleiner Rom war, also so eine Miniatur-Rom, ja, die Leute dort hatten die römische Staatsbürgerschaft und waren dann auch stolz und waren stolze Römer und hatten auch die Werte von Rom. Und das war, ja, sagen wir mal, antichristlich. Ja, da wurde der Kaiser verehrt, da gab es auch einen Gottesdienst zu Ehren des Kaisers, der musste angebetet werden. Und viele andere Werte waren diametral zum Evangelium. Und im Kapitel 1 geht es darum, wie lebe ich denn in einer nachchristlichen oder antichristlichen Gesellschaft? Darüber schreibt Paulus in Kapitel 1. Philipper ist also vom Apostel Paulus geschrieben, der Brief. Im Kapitel 2, ist auch super interessant, da merkt man, die Gemeinde in Philippi, die hatte zum einen mit Verfolgung zu tun, aber sie kämpfte auch darum, wie können wir als Christen in Einheit leben? Im Kapitel 2 geht es um die Einheit. Wie ist denn eigentlich Einheit möglich? Und das ist auch ein super aktuelles Thema, finde ich, also jetzt nicht nur in der Gemeinde, da vielleicht auch, ich weiß nicht, wie es euch da in Bad Rappenau jetzt geht, aber ich sag mal, in Deutschland, in der Welt, da gibt's ja Streit, da gibt's Krieg, da gibt's Polarisierung, immer mehr, da gibt's immer Uneinigkeiten, so vielen Fragen. Und das führt dazu, dass nicht nur, wenn man nicht verschiedene Meinungen hat oder Überzeugungen hat, was einzelne Fragen angeht, sondern dass man sagt, wenn der nicht so denkt wie ich, dann will ich mit denen nichts mehr zu tun haben. Also da ist keine Einheit mehr. Da geht es um Zusammenleben. Und was sagt Paulus im Kapitel 2? Da stellt er uns halt Jesus Christus vor, seinem Beispiel nachzuahmen. Er sagt, er hielt es nicht für einen Raub, gleich Gott zu sein, sondern er erniedrigte sich selbst, nicht? Wurde ein Sklave, ne? Ein Diener, wurde Mensch wie wir und dann gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Also Einheit kann in einer christlichen Gemeinde oder kann unter Christen gelebt werden, aber Einheit setzt Demut voraus. Das ist die Aussage, die zentrale Aussage von Philipper Kapitel 2. Und eigentlich die Botschaft für heute. Aber ich will nicht darüber predigen. Ich will über die Gnade predigen, über das Evangelium der Gnade. Und darum geht es im Kapitel 3. Dass eben hier auch Paulus hier praktisch im Kapitel 3 auch ein zentrales Thema, auch damals schon in der Gemeinde und heute auch wieder in der Gemeinde, da geht es darum, was ist denn eigentlich das Evangelium? Was und dass wir das Evangelium richtig verstehen. Weil da gab es in Philippi, in der Gemeinde, gab es Menschen, die etwas anderes lehrten, die, ja, heute wird man so sagen, mit dem Begriff Irrlehrer waren, also falsche Lehrer, die etwas anderes lehrten, als was Jesus gelehrt hat, was Paulus gelehrt hat, was die Apostel gelehrt haben, was wirklich das Evangelium ist. Und da geht es eben um die Frage, was ist eigentlich das Evangelium? Oder die Frage, wer ist eigentlich ein Christ? Und auch, wie wird man Christ? Und wie lebt man als Christ? So, das sind die Fragen im Kapitel 3. Und jetzt möchte ich uns einfach mal das Kapitel 3 lesen, wer eine Bibel dabei hat, sei es als Buch oder in seiner App, also im Handy, der kann natürlich auch gerne, und ich nehme an, ihr habt vielleicht eine andere Übersetzung, das macht nichts, also verfolgt das einfach mal. Ich lese jetzt mal eine mehr traditionelle Übersetzung, also nicht eine, die eine moderneren, vielleicht ein bisschen von der Sprache moderner, aber dann auch ja natürlich ein bisschen interpretiert schon. Ich lese jetzt mal eine traditionelle, und da heißt es, ich werde das ganze Kapitel 3 lesen, ist ein bisschen, aber lohnt sich da hinzuhören. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig. Für euch ist es aber sicher oder notwendig. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf uns selbst oder auf Fleisch vertrauen. Obwohl ich auch auf Fleisch Vertrauen habe, wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Jetzt spricht Paulus von sich selbst und sagt, beschnitten am achten Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde oder der Versammlung. Was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, für untadelig befunden. Aber was irgendwie mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust, wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte oder für Müll, damit ich Christus gewinne. Und in ihm gefunden werde. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist. Die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinen Tod gleichgestaltet werde. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke nicht von mir selbst, es ergriffen zu haben, eins aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was da vorn ist. Jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns so gesinnt sein, und wenn ihr etwas anders gesinnt seid oder denkt, so wird euch Gott das auch dies offenbaren oder klar machen. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich oft gesagt habe, nun aber mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes des Christus sind, deren Ende Verderben, deren Bauch und deren Ehre in ihrer, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Amen. Soweit das Paulus in Kapitel 3. Oh, liebe Leute, was ist da bloß in Philippi los? Was der Paulus hier schreibt, da ist ganz schön dicke Luft. Da ist Stunk. Wenn du jetzt mal zurückgehst zum Anfang des Kapitels und liest, was Paulus da schreibt, da beleidigt er einige Leute in der Gemeinde in Philippi und sagt im Vers 2, also in meiner Übersetzung, in meiner Version jetzt hier, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Und er nennt dort Geschwister Hunde. Aber das sind jetzt nicht solche Hunde, die wir vielleicht haben zu Hause oder einfach, ja, als, nicht nur als Haustier, das können ja auch die, man auf dem Arm hat, die kleinen, die süßen, kuscheligen, oder eben, du hast einen anderen Haushund, das sind Straßenköter. Und die Paulus hier meint, und die Straßenköter, die im Schmutz schlafen, die Müll essen und die unreine Tiere sind. Also er nennt diese Geschwister Straßenköter. Und da kann man ja fragen, Paulus, warum nennst du die Geschwister so? Und das ist jetzt ja nicht so eine emotionale Aufwallung, dass der Paulus irgendwo, ja, das kam über ihn und das war so in der Erregung, ist ihm das so rausgerutscht. Der Paulus schreibt ja einen Brief. Und ein Brief braucht Zeit. Bist du, und damals noch mehr. Und das ist überlegt. Das ist nicht Zufall. Das ist Absicht. Also kein spontaner Gefühlsausbruch, ungewollt. Also Paulus benutzt absichtlich so eine deftige, heftige Sprache, weil er hier eine große Gefahr für die Gemeinde sieht. Wenn man jetzt aber zurück, ich hatte ja kurz erwähnt, was im Kapitel 2 steht, und wenn wir jetzt das vergleichen mit dem, was Paulus im Kapitel 2 schreibt, dann stellen wir fest, da ist ein großer Kontrast. Im Kapitel 2 ruft ja Paulus die Gemeinde zur Einheit auf und auch zur Demut und sagt zum Beispiel hier, erfüllt meine Freude, dass ihr gleichgesinnt seid, dass ihr dieselbe Liebe habt, einmütig seid, dass ihr eines Sinnes seid, dass ihr nichts aus Streitsucht oder aus eitlem Ruhm tut, sondern einer in Demut den anderen höher achtet als sich selbst. Jetzt kann man ja Paulus fragen, ja, was machst du denn hier? Was hast du in Kapitel 2 geschrieben? Das hast du schon wieder vergessen, als du das Kapitel 3 angefangen hast zu schreiben. Hast du denn dieselbe Liebe zu deinen Geschwistern? Achtest du die wirklich höher als dich selbst? Wo ist denn hier Einheit? Wo zeigt sich hier, dass du demütig bist? Und nachher schreibt er dann auch in Vers 4, im Kapitel 3, also wenn jemand anders meint, auf sich selbst vertrauen zu können, ich noch viel mehr, das klingt eher ziemlich hochmütig. Oder dann im Vers 17 schreibt er ja, seid meine Nachahmer, folgt meinem Beispiel. Kann man ja fragen, Paulus, was willst du eigentlich, dass wir jetzt tun sollen? Sollen wir jetzt so uns verhalten, wie du es in Kapitel 3 uns erzählt hast? Oder sollen wir jetzt das tun, was du uns hier jetzt vorlebst in Kapitel 2 erzählt hast? Oder sollen wir uns jetzt das tun, was du uns hier jetzt in Kapitel 3 vorlebst? Also gleichgesinnt, einmütig, demütig sein, deinem oder deinem Beispiel folgen. Und wenn jetzt in der Gemeinde mein Bruder oder meine Schwester mich gerade verrückt macht, ja, und ja, mir auf die Nerven geht, soll ich sie dann Straßenköter oder irgendwie anders titulieren, nennen? Also was ist hier los? Wir müssen uns versuchen, in die Situation von dort, von damals hineinzuversetzen und werden dann auch sehen, was das für uns heute bedeutet. Warum ist Paulus so wütend, dass er so eine deftige Sprache benutzt? Und Paulus ist so wütend, oder ist nicht wütend, er benutzt diese deftige Sprache, um die Geschwister in Philippi aufzuwecken. Sie sollen nämlich eins erkennen, und deswegen drückt sich auch Paulus, wie auch Jesus sich manchmal sehr drastisch ausgedrückt hat, drückt sich Paulus hier so drastisch aus, weil da gibt es Leute, die wollen ihnen ein anderes Evangelium verkaufen. Ein Evangelium sagt das Kreuz und noch etwas dazu. Das Kreuz plus. Ein Evangelium, das sagt, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz nicht ausreicht, um gerettet zu werden. Ein Evangelium sagt, dass man etwas tun muss, um seine Rettung zu verdienen. Also es geht Paulus, wie ich schon am Anfang sagte, um unsere Identität. Wer ist ein Christ? Wie werde ich Christ? Und wer bin ich als Christ? Und Paulus flippt hier aus, weil er hier einen direkten Angriff auf das Kern des Evangeliums erkennt. Und das Kern des, oder der Kern des Evangeliums ist die Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes offenbart sich am Kreuz. Also wenn jemand lernt, dass der Tod von Jesus Christus am Kreuz nicht ausreicht für unsere Rettung, wenn jemand lehrt, dass die Rettung nicht nur durch die Gnade ist, dann verkauft er ein anderes Evangelium. Ein Evangelium plus. Jetzt müssen wir uns vielleicht mal kurz in die Situation hineinnehmen, in der die Gemeinde in Philippi war. Wer waren das denn, diese Leute dort, die da ein anderes Evangelium verkündeten oder den Menschen nahelegten? Es waren jetzt Gläubige aus jüdischem Hintergrund, die waren in der jüdischen Tradition und Religion aufgewachsen und hatten dann auch das Evangelium gehört, hatten sich zum christlichen Glauben so bekehrt, aber sie brachten eben einige Dinge aus ihrem jüdischen Glauben mit, die sie auch als wesentlich erachteten für das Leben als Christ. Das musste dazugehören. Und das waren eben zum einen die Beschneidung, dass alle Männer, ob egal wie alt, beschnitten werden müssen. Es waren Speisegesetze, was eben erlaubt oder verboten ist zu essen, und auch die Pflicht zum Fasten am bestimmten Tag. Im Kern. Es mögen noch andere Sachen dabei gewesen sein, aber das waren die drei essentiellen Dinge. Und sie lehrten, dass man dann erst ein echter Christ, sozusagen ein erster Klasse Christ ist, wenn man nicht nur an Jesus glaubt, sondern wenn man auch diese Gesetze einhält. Wenn man das nicht tut, wenn man nicht so lebte, dann war man so ein Babychrist, so eine untere Stufe von Christ, eben noch jemand, der noch nicht zu der richtigen Erkenntnis gekommen ist und der eben noch nicht so wirklich seinen Glauben lebt, wie er ihn leben sollte. Und wenn du nicht diese Regeln, diese Gesetze einhältst, dann bist du eben nicht, ist nicht für andere sichtbar, dass du Christ bist. Du musst das irgendwie zeigen, indem du noch an diese Regeln dich hältst. Also du, in diesem Sinne, verdientest du deine Rettung nicht, ne? Weil du im Grunde halt nicht praktisch auch durch dein äußeres Leben, durch die Beschneidung, durch das Fasten, durch die, ja, das Essen oder Nicht-Essen von bestimmten Speisen zeigst, dass du ein Christ bist und dich unterscheidest von den anderen. Und so fügten diese Lehrer diese Sachen zum Kreuz dazu. Und Paulus nennt die im Vers 18 und 19 hier im Kapitel 3 Feinde des Kreuzes Christi. Und er sagt dann zu denen im Vers 19, deren Ende Verderben oder Verdammnis, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sind. Und das sind auch wieder sehr starke Worte. Ihr Ende ist die Verdammnis. Die glauben ja eigentlich, dass sie die besseren Christen sind. Und das machen sie ja durchaus mit, nicht jetzt, weil wirklich eigentlich auch, weil sie jetzt Gott gefallen wollen. Also praktisch denken, dass sie damit eigentlich Gott mehr gefallen, durch ihren Lebensstil, durch ihre Gesetze, die sie einhalten wollen. Und sie glauben, dass sie dann, wenn sie in den Himmel kommen, auch von Gott mehr Anerkennung erfahren oder einen besseren Status haben. Also, aber anstatt eine bessere Zukunft zu erlangen, sagt Paulus, die landen in der Hölle. Das ist ziemlich drastisch. Die kommen nicht in den Himmel. Und dann sagt Paulus, warum? Weil sie eben zu dem Leben mit Jesus, also zum Kreuz, noch ihre alte Religion oder Teile dazu hinzufügten und andere lehrten, dass eben das Werk, was Jesus am Kreuz getan hat, ergänzt werden muss durch eigene Werke. Und dann sagt Paulus, ihr Gott ist ihr Bauch. Wie kann man denn das verstehen? Ja, sie waren halt davon besessen, was man isst und was man nicht isst. Ja, wie man Essen zubereiten muss, zu welcher Zeit man isst. Also Gott sagt, die beten ihren Bauch an und dienen ihm. Und dann sagt er, ihre Herrlichkeit oder ihre Ehre, ihre Herrlichkeit ist in ihrer Schande. Ja, auch wieder ist nicht so einfach zu verstehen, vielleicht. Was meint Paulus damit? Also wie gesagt, das Wort Schande kann man auch mit Nacktheit übersetzen. Und ihr wisst ja, oder hier im Text steht ja, dass eben die gefordert haben, dass sich alle Männer, oder ja, von klein auf bis ins hohe Alter, beschneiden lassen müssen. Jetzt mussten die ja irgendwie auch da irgendwie nachweisen, dass sie das, wenn sie das jetzt von anderen fordern, dann muss ja irgendwie auch zeigen können, dass so das auch bei dir geschehen ist. Das heißt im Grunde, sie mussten halt sich ihre intimen Bereiche zeigen, dass sie beschnitten worden sind, damit sie eben anderen zeigen können, guck mal, so ist ein richtiger Christ. Um zu beweisen, dass sie ein echter Gläubiger waren, ein wahrer Gläubiger, und die Christen aus heidnischem Hintergrund zu beschämen, die jetzt nicht beschnitten waren und die sich nicht an diese jüdischen Gesetze hielten oder Gebräuche. Und die Frage ist, ob das dann wirklich mich ehrt, wenn ich das eben zur Schau stelle oder darstellen muss. Deswegen sagt Gott, ihre Ehre ist in ihrer Schande. Und Paulus sagt, sie sind die Feinde des Kreuzes, des Christus, weil sie mit ihren Werken das Werk von Jesus am Kreuz ergänzen wollen und vervollständigen. Und zugleich nehmen sie dann dem Kreuz die Macht zu retten. Und solche Irrlehrer gab es aber jetzt nicht nur in Philippi, sondern wenn ihr die Briefe von Paulus oder im Neuen Testament lest, dann gab es da ja in vielen Gemeinden, zum Beispiel in Korinth und auch in Galatien, in den Gemeinden in Galatien gab es auch solche. Und Paulus schreibt dann auch von denen. Und wenn ihr die anderen Briefe liest, zum Beispiel auch den Galaterbrief, dann seht ihr auch, dass Paulus da auch sozusagen ausflippt, also sich auch richtig aufregt, zornig wird und auch dort gegen die Irrlehrer angeht, die ein falsches Evangelium verkündigen. Und er sagt von denen, von ihren Motiven, dass sie eigentlich im Grunde nicht das wirklich tun, Gott zur Ehre, sondern eben, dass sie es tun, weil sie erstens nicht verfolgt werden wollen und weil sie zweitens sich rühmen wollen, dass ihr das tut, was sie euch sagen, sozusagen. Und dass sie nicht wirklich nach Gottes Willen leben. Und diese falschen Lehrer sind jetzt die, die in den Gemeinden damals Spaltung hervorrufen. Weil die teilten ja die Christen in zwei Klassen. Das ist der erste Klasse Christ, du bist ein echter Christ, wenn du dich an diese Regeln auch noch hältst, wenn du dich beschneiden lässt, wenn du fastest, wenn du bestimmtes Essen isst oder nicht isst. Und du bist ein zweiter Klasse Christ, wenn du eben das nicht tust. Hier sehen wir den Bezug zu Kapitel 2, eine Gemeinde, wo Paulus wirklich aufruft und sich praktisch beschwört, um die Einheit ringt und dann eben gerade gegen diejenigen jetzt hier im Kapitel 3 vorgeht, die diese Einheit versuchen zu zerstören. Und diese falschen Lehrer zeigen auch keine Spur von Demut, weil sie ja so überzeugt sind von sich und was sie für richtig halten, dass sie das allen anderen aufzwingen wollen. Wenn wir das, und hier im Kapitel 3 im Philipperbrief geht es wirklich um eine Heilsfrage. Ja, wie wird man gerettet? Wer ist ein Christ? Wie werde ich Christ? Jetzt gibt es ja, ich habe es ja kurz vorher angesprochen, jetzt viele Fragen. Manche Fragen sind wirklich Heilsfragen, hier ist wirklich entscheidend. Oder es gibt Glaubensfragen. Und das ist vielleicht eine Frage an uns alle. Vielleicht sprechen wir nicht jeden, wenn wir in einem oder anderen Punkt unterschiedlicher Meinung, das Heil ab, weil wir wissen, der glaubt eigentlich ja, die Gnade Gottes reicht durch den Glauben. Wie gesagt, der Peter hat ja vorhin Epheser 2 vorgelesen. Ne? Wir sind gerettet durch Gnade, durch den Glauben. Und dann spreche ich dem anderen vielleicht nicht das Heil ab, aber ich spreche ihm den richtigen Glauben ab, Glaubensfragen. Wenn ich zum Beispiel, das ist ein kleiner Ausflug, wenn ich zum Beispiel, die einen sagen, ich will, man muss sich gegen Corona impfen lassen, die anderen sagen, man muss sich nicht gegen Corona impfen lassen, zum Beispiel. Es gibt viele andere Themen, Klimawandel, was auch immer, viele Fragen, die keine Heilsfragen sind, wo ich aber zum Teil so eine Polarisierung haben, dass wir dann mit dem, der nicht dasselbe glaubt wie ich, nichts mehr zu tun haben will, keine Gemeinschaft haben will. Das wäre das Thema der Einheit, Kapitel 2. Darüber kann man auch nachdenken. Aber hier geht es wirklich um die Heilsfrage. Wer ist Christ? Wie wird man Christ? Worauf beruht meine Errettung? Und Paulus gebraucht diese starke Sprache in seinem Brief, um die Gemeinde aufzurütteln, damit sie eben diese wahre Gefahr für das Evangelium erkennen. Und Paulus sagt von sich selbst, zum Beispiel im Galaterbrief, von mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesu Christi. Durch den die Welt mir gekreuzigt ist und ich der Welt. Da sagt Paulus im Galaterbrief, wenn ich der Welt gestorben bin, was bedeutet das mir, was die anderen von mir denken? Und dann sagt er auch im Galaterbrief, lest ihr in Kapitel 6, also ihr habt jetzt hier die Verse 14 und 15, wer das nachgucken möchte, im Vers 15 sagt er, vor Gott ist es vollkommen gleichgültig, ob wir beschnitten oder unbeschnitten sind. Wichtig ist allein, dass wir durch Christus zu neuen Menschen geworden sind. Jetzt kommen wir zurück zum Philipperbrief. Und der Paulus wundert sich. Er wundert sich, weil er sagt, diese Leute hatten echt einen großen Einfluss in Philippi. Sonst, wenn jetzt einfach nur mal jemand da wäre gewesen, hätte seine Meinung kundgetan. Und ja, die Leute hätten das gewusst, dass es das, was das richtige Evangelium ist, hätten nicht so auf ihn gehört oder ernst genommen. Nein, aber die Leute hatten wirklich einen Einfluss. Die haben wirklich Leute vom Evangelium weggebracht. Und Paulus wundert sich und sagt hier dann, in den Versen 3 und 6, was seid ihr denn so beeindruckt von diesen falschen Lehrern? Weil die, es war ja nicht so, dass die einfach nur was anderes gelehrt haben. Die haben auch gesagt, hey, guck mal, was wir alles vorzuweisen haben. Wir sind echt die echten Christen. Das waren damals die Influencer der damaligen Zeit. Die haben dann anderen als Vorbild genommen, als Beispiel. Und was seid ihr so beeindruckt von diesen falschen Lehrern, die euch solche Lasten zusätzlich zum Glauben auflegen? Der Glaube wurde euch doch als Geschenk durch die Gnade Gottes gegeben. Ne, Vers 3. Wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und nicht auf uns selbst vertrauen. Also, der Glaube ist ein Geschenk. Die Rettung ist ein Geschenk. Und dann sagt Paulus, also wenn ihr denn schon jetzt so euch so beeindrucken lasst oder wenn ihr jetzt irgendwelche Vorbilder braucht, dann vergleicht doch mal mich mit denen. Dann schaut doch mal auf mich. Und er sagt, wenn ihr euch jemanden rühmen wollt, dann hätte ich viel mehr vorzuweisen als diese falschen Lehrer. Und dann macht Paulus was? Er zieht seinen Lebenslauf aus der Tasche, wenn du dich irgendwo bewerbst, für einen Studienplatz oder für einen Ausbildungsplatz oder für eine neue Arbeitsstelle oder für was auch immer, da musst du ja auch einen Lebenslauf schreiben. Und der Paulus zieht jetzt seinen religiösen Lebenslauf hier aus der Tasche und sagt, schaut mal, Vers 4 bis 6, ja, also, vom religiösen Ritus her, ich wurde am 8. Tag beschnitten, das ist nach dem Gesetz. Also ich bin am 8. Tag beschnitten worden, so steht es im Gesetz, am 8. Tag soll man beschnitten werden. Religiöse Abstammung. Ich bin aus dem Volk Israel und vom Stamm Benjamin. Benjamin war der jüngste Sohn Jakobs und sein Lieblingssohn, nachdem Josef verkauft worden war von seinen Brüdern. Und Saul, der erste König Israels, war aus dem Stamm Benjamin. Und wir wissen, dass die Geschichte von Saul, von dem König, nicht so eine berühmte war. Er hat ja letztendlich nicht Gott zugehört und ihm gehorcht und das getan, was Gott wollte. Und da hat Gott ihn letztendlich ja als König verworfen. Und ihr wisst, der nächste König nach Gottes Herzen ist dann David geworden. Aber auch wenn die Juden die Geschichte von Saul kannten, waren die Benjamiter stolz, dass der erste König ist aus unserem Stamm, Saul. Und sie haben viele ihrer Söhne nach Saul genannt. Wie hieß Paulus? Saul, sein jüdischer Name. Paulus wurde Saul genannt, Saulus. Mein religiöses Erbe, ich bin Hebräer von Hebräern. Also Paulus sagt, ich bin ein reiner Hebräer, wirklich reiner rassischer Abstammung. Ich bin reiner in der Abstammung als diese jüdischen Lehrer. Und dann kann man ja sagen, okay, Paulus, dafür kannst du ja nichts. Da hast du ja noch gar nichts selber gemacht. Das ist ja alles, das ist ja deine Familie, das ist deine Herkunft. Da hast du ja eigentlich nichts dazu beigetragen. Aber dann holt Paulus sozusagen das zweite Blatt von seinem Lebenslauf raus, die Rückseite oder die zweite Seite, und sagt, guck mal, mein religiöses Leben. Und da zählt Paulus jetzt auf, wozu er sich selbst entschieden hat. Und sagt, was das jüdische Gesetz betrifft, ich bin Pharisäer. Und ich war Pharisäer. Das ist der schwierigste Lebensstil, den du als Jude haben konntest. Du musstest so viele Gebote und Verbote beachten. Und das haben die wirklich versucht. Die haben mit Zusatzgeboten, was man nicht durfte, was man durfte, über 600. Und die haben das jetzt nicht nur diese Gebote aufgeschrieben und aufgestellt, die haben auch versucht, danach zu leben. Was den Eifer für Gott betrifft, ich war ein Verfolger der christlichen Gemeinde. Ich hab die Leute ins Gefängnis gebracht. Leute sind wegen mir gestorben. Die wurden zum Tode verurteilt und umgebracht. Niemand verfolgte die Gemeinde so wie Paulus, sagt er auch im anderen Ort. Ich bin der Unwürdigste, dass ich von Gott Gnade gefunden habe. Und was die Gerechtigkeit angeht, die im Gesetz ist, bin ich untadelig. Das ist auch ein starkes Wort, ne? Untadelig. Wie kann jemand sagen, dass jemand vor Gott untadelig ist? Aber ein Pharisäer, nicht nur Paulus, ein Pharisäer konnte das sagen. Die waren da voll von überzeugt. Das sieht man auch in der Auseinandersetzung, die Jesus mit den Pharisäern hatte. Sie waren davon überzeugt, dass sie untadelig. Warum? Weil zum einen versuchten sie wirklich, nach dem Gesetz zu leben. Sie versuchten, dieses Gesetz in allen Einzelheiten mit ihren Zusatzgeboten zu befolgen. Und wenn dann ein Pharisäer mal versagt hatte, wenn er das Gesetz nicht gehalten hatte, dann gab es so ein ziemlich komplexes Opfersystem, wo sie sich durch Opfer dann wieder sozusagen in den Zustand oder in den Status der Untadeligkeit zurückbringen konnten. Das heißt, ein Pharisäer schuldete Gott praktisch niemals etwas. Er war immer untadelig. Ihr erinnert euch vielleicht an das Gleichnis von Jesus, was er erzählt, wo Jesus da, einmal kommt der Pharisäer in den Tempel und dann kommt der Zöllner in den Tempel und der Pharisäer betet, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser. Und da meint er natürlich nicht so seine Herkunft, sondern auch sein Leben. Sein Leben war anders. Das war ein Leben, das war wirklich moralisch gesehen höherwertig. Weil der Zöllner, lebte ein Leben in Sünde. Aber Jesus sagt, je nach dem Gebet, der Pharisäer hält sich ja an dem Gleichnis für selbstgerecht und der Zöllner sagt einfach, wagt nicht mal aufzuschauen, der guckt herab und sei mir Sünder gnädig. Sagt der eine, ging gerechtfertigt, der Zöllner, nach Hause mit Frieden und der andere nicht. Also Paulus nimmt so seinen beeindruckenden Lebenslauf, der ihm so viel Ansehen und Anerkennung unter Menschen einbrachte, als er als Pharisäer lebte und sagt, dieser Lebenslauf ist nichts wert. Er ist Dreck, er ist Müll. Er ist Müll für mich, damit er Christus gewinnt. Verse 7 bis 9. Die möchte ich nochmal lesen. Da steht, aber was irgendwie mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und er hatte wirklich vieles vorzuweisen. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck erachte, damit ich Christus gewinne. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Satz. Er sagt, und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus Jesus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben. Am Anfang von Vers 9 steht, in ihm gefunden werde. Jetzt frage ich mal, wo kennen wir diesen Satz bei Jesus? Wo gibt es bei Jesus nochmal jemanden, der gefunden wird? Nicht so einfach. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Kapitel 15, Lukas 15. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da haben wir jetzt eigentlich zwei verlorene Söhne. Wir haben den Jüngeren, der geht von zu Hause weg und der das Vaterhaus verlässt mit dem Ziel. Was war das Ziel von dem Jüngeren Sohn? Er will sich selbst finden, sein Leben finden. Und das ist eigentlich das, was die meisten Menschen heute gelehrt werden und auch tun. Sie laufen von Gott weg, sie versuchen sich selbst zu finden, ihr Leben zu finden, sich selbst eine Identität zu geben. Und der jüngere Sohn wählt das Leben ohne Gott, um eben sich selbst eine Identität zu geben und seinem Leben Sinn zu geben. Ich gebe mir selbst eine Identität oder ich versuche es zumindest. Und unterscheide mich von den anderen äußerlich und durch mein Leben, meinen Lebensstil, das, was ich mache, meine Werte. Da ist aber auch der ältere Sohn, der immer im Vaterhaus blieb, der es niemals verließ und der genauso verloren ist, weil er auch ein Leben ohne Gott lebt. Und der wohnt ja eigentlich mit dem Vater immer unter demselben Dach, aber er hat auch gar keine Beziehung zum Vater. Und als der jüngere Sohn zur Besinnung kam und sich dann zurückmacht auf den Weg zu Gott und ins Vaterhaus, da fand er nicht nur den Vater, sondern da fand er auch sich selbst in der Annahme durch den Vater. Und da steht es, er war jetzt nicht mehr verloren. Und da steht eben dieser Vers, Lukas 15, 24. Das sagt jetzt der Vater über seinen Sohn. Dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Aber der ältere Sohn, der niemals das Haus verließ, der weiter sein Leben ohne Gott lebte, fand auch nicht sich selbst und fand auch nicht den Vater. Fand also nicht seine wirkliche Identität. Und das war das Leben des Apostel Paulus. Er war, weil das Lukas 15, diese drei Gleichnisse, die Jesus erzählt, und auch dieses Gleichnis von den verlorenen Söhnen, erzählt er ja den Pharisäern. Denn die Pharisäer hatten sich damals darüber aufgeregt, dass Jesus mit Zöllnern und Sündern isst. Das durfte man ja nicht. Man darf ja nicht mit Leuten zusammen Gemeinschaft haben und essen. Und Paulus war wie dieser ältere Sohn. Er lebte mit dem Vater im selben Haus, aber er verstand nicht die Gnade des Vaters, der den jüngeren Sohn wieder bei sich aufnahm. Und als der jüngere Sohn wieder nach Hause kam, in dem Gleichnis, war der ältere Sohn außer sich. Er war ja auf dem Feld, er hat das ja gar nicht mitbekommen. Dann kommen da ein paar Diener hin und erzählen ihm, guck mal, ja, warum ist denn da so eine laute Stimmung, was ist denn eine Party los und so, ja, dein jüngerer Bruder ist zurückgekommen. Und was macht der ältere Sohn in dem Gleichnis? Er zieht seinen Lebenslauf aus der Tasche und er geht zum Vater und bringt dem Vater seinen Lebenslauf. Und er sagt im Vers 29, er beantwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. So viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten. Ich bin untadelig. Das war die Überzeugung der Pharisäer. Ich bin untadelig. Mein ganzes Leben ist auf dich ausgerichtet. Ich lebe zur Ehre, deiner Ehre. Der ältere Sohn war nach seinem Verständnis untadelig, aber niemals gefunden. Der Vater könnte zu ihm sagen, niemals bist du zu mir gekommen, um diese unvergleichliche Erfahrung zu machen, als mein Sohn, als mein Kind angenommen zu sein. Du warst so damit beschäftigt, deinen Lebenslauf zu gestalten und zu zeigen, dass du es verdienst und durch dein Leben verdient hast, mein Sohn zu sein. Aber das Vorrecht, mein Sohn zu werden, das kann man nicht verdienen, es ist ein Geschenk. Und Geschenke gibt es nur gratis, es ist Gnade. Und das war die Erfahrung des Apostel Paulus. Das Leben des älteren Sohns war das Leben des Apostel Paulus. Dass Gott ihn angenommen hat, war dieses Geschenk der Gnade, war die Erfahrung des Apostel Paulus. Und deshalb machte es Paulus so verrückt, deswegen hat er so eine heftige, drastische, deftige Sprache. Hier, wenn in Gemeinden gelehrt wurde, dass man sich das Heil durch das Halten bestimmter Gebote oder Regeln verdienen sollte. Und auch dann, wenn das, der Glaube da ist, dass du trotzdem noch bestimmte Dinge tun oder lassen musst, damit Gott dich annimmt, damit du vor Gott anerkannt wirst, akzeptiert wirst und gerettet wirst. Und daher die harten Worte von Paulus in dem Kapitel an die falschen Lehrer. Und der jüngere Sohn fasst im Grunde das Evangelium aus menschlicher Sicht in, nicht aus Gottes Sicht, aber aus menschlicher Sicht in vier Worten zusammen, und zwar im Vers 21, wo er zum Vater zurückkommt. Er sagt, ich bin nicht würdig. Der kommt ja zum Vater zurück und weiß ja, dass er schuldig ist, er weiß, dass er weggelaufen ist, er weiß, dass er alles falsch gemacht hat, er hat das Erbe durchgebracht. Und er hat sich dann erinnert, wie gut der Vater ist und wie gut es beim Vater war. Und er sagt ja, er kommt ja zurück und er sagt dann zum Vater, hey, kann ich nicht bei dir bleiben als einer von deinen Arbeitern? Ich will gar nicht, ich weiß, ich habe mein Recht als Sohn verspielt, das ist vorbei. Ja, danke schön. Ich habe mein Recht als Sohn verspielt, das ist vorbei, das geht nicht mehr. Aber lass mich doch bei dir bleiben als einer von deinen angestellten Dienern, Sklaven. Und der Vater hört gar nicht auf ihn. Aber der Sohn sagt erstmal hier, ich habe gesündigt gegen Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater hört gar nicht zu. Der nimmt ihn einfach an. Der gibt ihm den Ring, er lässt ihn ein Festkleid bringen, er schlachtet das größte Kalb und dann gibt es eine Party. Der jüngere Sohn sagt, ich habe ein Leben ohne Gott gelebt, aber jetzt komme ich zu dir zurück, Vater. Und vielleicht beschreibt das ja deine Situation, vielleicht hast du ein Leben ohne Gott gelebt, aber jetzt hörst du die Stimme des Vaters, der dich nach Hause ruft. Und das ist heute der Tag, zum Vater zurückzukommen. Mach dich auf den Weg. Und mach's wie der jüngere Sohn, komm zurück ins Vaterhaus. Weil nur dort wirst du deine wahre Identität finden. Du kannst dir selbst deine wahre Identität nicht geben. Du wirst die dort finden, wenn du vom Vater angenommen bist. Dann bist du gefunden worden. Unsere wahre Identität als Mensch liegt darin, Gott zu kennen, mit ihm zu leben und für ihn zu leben. Der ältere Sohn aber in dem Gleichnis verpasst ja seine Chance. Und vielleicht bist du wie der ältere Sohn, vielleicht bist du wie der Apostel Paulus. Dein ganzes Leben hast du dich bemüht und hast versucht, Gott zu zeigen, dass du seiner Liebe würdig bist. Dass du eine gute Person bist, dass du ein guter Mensch bist, dass du dich anstrengst und dich wirklich dir Mühe gibst, ihm zu gefallen. Du hast dich so viel für Gott engagiert, vielleicht auch hier in der Gemeinde. Und das alles getan, um alles gut zu machen oder sehr gut zu machen. Und gesagt das Evangelium, du bist genauso wenig würdig. Du bist genauso wenig würdig wie der jüngere Sohn. Auch du bist nicht würdig. Aber auch du darfst nach Hause kommen zum Vater. Auch du darfst ins Vaterhaus kommen. Du darfst zum Vater gehen. Der Vater wartet auch auf dich. Seine Gnade wartet auch auf dich. Wenn wir das jetzt so sehen, was lernen wir denn heute? In der Welt lernen wir, dass wir auf die Suche gehen müssen, um uns selbst zu finden. Da probieren wir ganz viel aus und versuchen uns selbst zu finden in ganz vielen Sachen. Das kann ja Arbeit sein, Familie, das kann Reisen sein, studieren, lesen, meditieren. Alles, was in der Welt so zu finden ist, das war wie der jüngere Sohn. Das ist, was wir gelehrt bekommen. Geh und finde dich selbst. Optimiere dein Leben. Gib dir eine Identität. Aber ich sage dir, wenn du dich selbst finden willst, Wenn du wissen willst, wer du wirklich bist, dann komm zum Vater, komm zu Gott, komm zu Jesus, komm nach Hause, kehr um zu Gott. Und wenn du zu ihm kommst, dann findest du heraus, dass du ein Sohn, eine Tochter bist, der nicht würdig ist. Ein Sohn, der sich nicht die Liebe und Gegenwart Gottes verdienen kann. Aber du wirst gefunden und von Gott als Kind angenommen. Und du wirst erleben, dass du weit mehr geliebt bist, als du dir das vorstellen kannst. Ein Kind, das angenommen ist, wie es ist. Wie der jüngere verlorene Sohn. Der wurde angenommen, wie er war. So dreckig, wie er war. Der Vater ist ihm um den Hals gefallen. Oder wie der Apostel Paulus. Der Vater hat ja die Tür offen gelassen für den älteren Sohn. Die Geschichte vom verlorenen Sohn geht hier nicht weiter. Das Gleichnis bleibt offen. Es ist ja an die Pharisäer gerichtet. Es bleibt ihnen überlassen, ob sie diese Gelegenheit nutzen oder nicht. Paulus hat es sozusagen vor Damaskus erfahren, als Gott ihn da vom Pferd runter gestoßen hat und wo er dann eben Jesus begegnet ist. Kann es gewesen sein wie der jüngere Sohn oder wie der ältere Sohn. Und dass wir durch Gott, durch seine Gnade angenommen werden, das ist auch meine Erfahrung. Das war auch Paulus seine Erfahrung. Und Paulus musste eine Wahl treffen. Er musste entweder seinen wunderschönen Lebenslauf, der ja alle anderen übertraf, in den Müll werfen. Oder er musste das Kreuz in den Müll werfen, weil beides zusammen geht nicht. Es geht nur eins. Entweder oder. So, was ist deine Entscheidung? Paulus sagt hier in Philipper 3, dass Jesus Christus für dich gestorben ist, aber nicht, weil du es verdient hast oder verdienen könntest. Er sagt, Jesus Christus ist für dich auferstanden, damit du seine Auferstehungskraft in deinem Leben erfahren kannst. Und dann sagt er am Ende, Jesus Christus kommt für dich zurück. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, um dich in seine Herrlichkeit zu holen. Gott liebt dich. Der Vater erwartet dich mit offenen Armen in Form eines Kreuzes. Und das sagt, es ist meine Gnade, die dich gefunden hat. Komm, lass dich finden in Christus. Komm. Amen.